Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Die Aufgabe der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA ist gigantisch. Im Prinzip muss sie die Welt vor der atomaren Zerstörung bewahren. Wenn seine Behörde versage, dann stehe das Überleben der Menschheit auf dem Spiel, sagte einmal der jetzt abtretende Generaldirektor der IAEA, Mohamed El-Baradei. 12 Jahre lang hat er die oberste Verantwortung über diese Aufgabe. Die Welt gibt es noch, aber die nukleare Bedrohung ist nicht kleiner geworden. Heute wählt also die Internationale Atomenergiebehörde einen neuen Generaldirektor. Und über die Herausforderungen, die diesen neuen erwarten, redet Susanne Brunner mit unserem diplomatischen Korrespondenten Fredrik Steiger.
Das Tagesgespräch.
Wenn die Internationale Atomenergiebehörde versagt, dann stehen das Überleben der Menschheit auf dem Spiel. Das hat der Generaldirektor der IAEA, der Mohamed El-Baradei, einmal gesagt. Fredrik Steiger, Ihre Einschätzung, ist es dieser Behörde zu verdanken, dass wir überhaupt noch leben?
Es ist vielleicht ein bisschen übertrieben, was er sagt, aber sicher ist, dass diese Behörde eine wichtige Rolle spielt. Der Nuklearbereich, ob jetzt zivil oder militärisch, das ist einfach ein sensibler Bereich. Und man darf nicht vergessen, dass seinerzeit noch der amerikanische Präsident Kennedy befürchtet hat, dass es bis zur Jahrhundertwende auf der Welt mindestens 20 Atombombenmächte werden geben. Das gibt es bis jetzt nicht und das ist sicher eine gute Entwicklung. Und der El-Baradei hat wahrscheinlich gemeint, dass ohne seine Organisation und auch ohne die Verträge, die ja damit verbunden sind, die internationalen Verträge, ohne die Überwachung und Kontrolle, die dadurch ist möglich geworden, der ganze Atombereich viel mehr noch aus dem Ruder gelaufen wäre, und zwar sowohl im zivilen wie im militärischen Bereich.
Jetzt eigentlich muss die Atomenergiebehörde, muss die Menschheit noch vor viel mehr retten. Zum Beispiel hat die IAEA CC-Flüge, die die Schlafkrankheit übertreibt, auf Sansibar ausgerottet, ist daran, Projekte aufzubauen oder hat Projekte, das auch an anderen Orten zu machen. Auf das kommen wir aber noch zurück. Zuerst, Fredrik Steiger, eine kurze Geschichte von dieser Atomenergiebehörde.
Also gegründet worden ist sie 1957 und man muss sich ein bisschen zurückerinnern, was das für eine Zeit war. Das war eine Zeit, wo der Nuklearenthusiasmus, das kann man sicher so sagen, gewaltig war. Kernenergie hat als die Zukunftsenergie gegolten. Innerhalb von der UNO hat man das Schlagwort prägt Atoms for Peace, also Atome für den Frieden. Das war so ein bisschen die geistige Grundlage und auch die politische Grundlage bei der Gründung von der IAEA. Heute ist es ja hauptsächlich dann in den Schlagzeilen, wenn es um Problemländer wie Iran, wie Nordkorea geht. Aber damals ist klar im Vordergrund gestanden, mit dieser Organisation will man einen Beitrag leisten zur Förderung von der zivilen Nutzung von der Atomtechnik.
Also, und das trotz eigentlich den Erfahrungen, die man gemacht hat mit der Atombombe zu dieser Zeit, weil der Zweite Weltkrieg ist ja dann durch.
Genau, also die Aufgabenverteilung ist natürlich schon damals vielfältig gewesen. Es ist auch darum gegangen, die Proliferation, also die Verbreitung von Atombomben zu verhindern. Auch Abrüstung ist schon damals ein Ziel gewesen. Aber ich glaube, unter all diesen Zielen die Förderung von Atomenergie, von der friedlichen Nutzung von der Atomenergie, ist wahrscheinlich das Wichtigste gewesen.
Bleiben wir zuerst noch bei der kriegerischen. 1970 haben die Atommächte versprochen, sie wollen keine neuen Atomwaffen mehr herstellen und sie wollen die, die sie haben, abbauen. Jetzt hat es aber immer noch Tausende von atomaren Sprengköpfen auf der Welt. Was ist schief gelaufen?
Man kann ja sagen, in den ersten Jahren nach dem Vertrag, nach dem Atomtest, nach dem NPT, also nach dem Atomsperrvertrag, ist es ja nicht so schlecht gelaufen. Es hat eine gewisse Bremswirkung gegeben. Es sind nicht sofort unzählige neue Länder dazugekommen, die Atombomben sich beschafft haben oder gebaut haben. Aber es haben relativ gleich doch eine Reihe von Ländern dagegen verstoßen. Es gibt mittlerweile 4, wenn man so will, illegale Atommächte, nämlich Indien, Pakistan, Israel und Nordkorea. Die haben sich nicht an den Vertrag gehalten. Die haben den Vertrag auch gar nie unterzeichnet. Und man muss auch sagen, es hat auch eine gewisse Mitschuld von den etablierten, von den vielleicht, wenn man es so will, nennen, legalen Atommächten gegeben, weil sie eben die Verpflichtung, die sie in diesem Vertrag auch eingegangen, nämlich selber massiv abzurüsten, nicht, dieser Verpflichtung nicht wirklich sind nachgekommen. Wie du gesagt hast, Amerika und Russland haben noch heute über 3000 nukleare Gefechtsköpfe je. China hat wahrscheinlich etwa 200, Frankreich 300, Israel 100 und so weiter. Da ist einfach nicht genügend abgerüstet worden, um auch als positives Beispiel für die anderen Mächte, für die Möchtegern-Atommächte zu dienen.
Und man redet ja auch von neuen Generationen von Atomwaffen. Oder einmal ein grosses Gesprächsthema ist das in den USA gewesen.
Das ist nach wie vor ein Thema. Die Amerikaner sind, ob schon das militärisch überhaupt nicht nötig wäre, zum Beispiel auch noch nicht bereit, bisher nicht bereit gewesen, zum Beispiel ein Atomtestverbot zu unterzeichnen.
Jetzt, Fredrik Steiger, wenn die Atommächte nicht abrüstet, sogar jetzt noch ein paar dazugekommen sind, dann wollen die anderen auch Atomwaffen. Was kann man dann machen, um der Willen zu stoppen oder dass sie keine überkommen?
Im Grunde genommen wäre es eben wichtig, dass man jetzt endlich eine neue Abrüstungsrunde würde, gerade im Nuklearbereich einleiten, nachdem in den letzten zwei Jahrzehnten, viele reden auch von verschwendeten, von versäumten Jahrzehnten, nichts oder fast nichts passiert ist. Und gerade der jetzige, der abtretende IAEA-Generaldirektor Baradei fordert so eine Runde dringend. Er hat mehrere Reden gehalten, wo er auf diesen Punkt insistiert hat. Und vor allem ist es nötig, dass der Atomsperrvertrag von 1970 dass der wieder gestärkt wird, weil der bricht sonst auseinander. Und nächstes Jahr ist eine sogenannte Überprüfungskonferenz angesagt für den Atomsperrvertrag. Vor 5 Jahren hat es auch schon eine gegeben, die hat überhaupt in nichts gemündet. Und jetzt ist die Hoffnung vorhanden, dass es gelingt, den Vertrag wieder zu festigen, weil sonst besteht nämlich Gefahr, dass eins ums andere Land sich Atombomben beschafft. Nordkorea, zum Beispiel, hat sie schon. Wenn der Iran so auch noch hätte, werden Nachbarländer wie Türkei, Ägypten, Saudi-Arabien denken, jetzt wollen oder jetzt müssen wir auch. Und dann gibt das wirklich eine entsetzliche Spirale.
Es hängt sehr viel von einem politischen Willen ab, nämlich von den Mitgliedstaaten auch, oder die bei dem Atomsperrvertrag dabei sind. Jetzt, aber ganz konkret bei der Internationalen Atomenergiebehörde, was kann die konkret machen, um die Verbreitung von Nukleartechnologie, von Nuklearwaffen zu verhindern?
Sie selber hat natürlich begrenzte Mittel, das muss man einfach sehen. Sie wird zwar eben manchmal Atompolizei genannt, aber eigentlich hat sie keine Polizeifunktion. Es gibt auch keine IAEA-Soldaten, die wirklich mit der Härte etwas durchsetzen können. Was sie machen kann, ist durch die Überwachung feststellen, ob etwas Dubioses läuft. Also, wo zum Beispiel ein Land Uran anreichert und man sich dann nachher muss fragen, ist das aus zivilen Gründen wirklich notwendig? Oder wo verschwindet irgendjemand angereichertes Uran oder ein Kernbrennstoff allgemein aus dem Kreislauf? Wo ist da etwas abhanden gekommen? Wo wird welche Technologie eingesetzt? Und dann kann man vielleicht auch sagen, woher die kommt. Also durch die Überwachung kann die IAEA durchaus eine Rolle spielen, aber sie ist im Grunde noch primär ein Frühwarnorgan. Durchsetzen müssen Beschlüsse, der letztendlich der UNO-Sicherheitsrat oder irgendwelche Supermächte, die eingreifen.
Jetzt zum Überwachen muss man ja auch Informationen haben und da hat sich der El Baradei selber einmal beklagt, dass man gewisse Informationen, zum Beispiel, wo Israel im 2007 Syrien oder eine Anlage in Syrien bombardiert hat, hat der El Baradei gesagt, ja, die IAEA hat das aus den Medien erfahren und nicht von Israel, dass sie den Verdacht haben, dass Syrien irgendein Plutonium produziert für Nuklearwaffen.
Das war wirklich ein Moment, wo man bei der IAEA überrascht, man kann vielleicht sogar sagen, ernüchtert war. Syrien ist ja ein Mitgliedland der IAEA. Syrien wird grundsätzlich auch von IAEA-Inspektoren überwacht und kontrolliert. Aber Syrien hat die Anlage Al-Kibar bewusst versteckt, das weiss man heute. Es war ja interessant, wo die israelischen Bomben dort hier abgeworfen wurden, dass Syrien sofort die ganze Anlage am Erdboden gleich gemacht hat, damit nachher, wo ein paar Wochen später die IAEA-Inspektoren dort her sind, um zu schauen, was ist da eigentlich war, sie festgestellt haben, es ist nichts mehr. Sie haben höchstens noch Spuren gefunden von radioaktiven Stoffen und aus dem kann man mindestens vermuten, dass da effektiv Syrer etwas heimlich gemacht haben, was wahrscheinlich mit militärischen Absichten könnte zu tun haben.
Jetzt hat der El Baradei einmal gesagt, die IAEA ist nicht Gott, hat nicht überall Zutritt, weiss auch nicht alles. Das ist der Grund, auch, wieso Israel dann plötzlich auf eigene Faust gehandelt hat.
Genau, es gibt natürlich einfach immer wieder und vielen Orten politische Hindernisse. Es tun nicht alle Länder wirklich kooperieren mit der IAEA. In Nordkorea sind die Inspektoren immer mal wieder behindert worden. In Indien dürfen sie jetzt zwar seit kurzem, seit der Vertrag geschlossen worden ist, die zivilen Atomanlagen anschauen, aber die militärischen immer noch nicht. Israel lässt die IAEA-Inspektoren überhaupt nicht an seine Anlagen her. Und das Hauptproblem Iran, der gibt es auch ständig wieder Behinderungen. Manchmal gibt es Verzögerungen, bis die Inspektoren her dürfen. Manchmal ist der eine oder andere Inspektor vielleicht wegen seinem Herkunftsland nicht genehm und dann heisst es, der muss zuerst weg, sonst dürfte er überhaupt nicht her. Oder kürzlich hat es einen Fall gegeben, wo die Inspektoren, ob schon, das ist zugesichert worden, der Schwerwasserreaktor von Arak nicht haben können anschauen können. Also mangelnde Transparenz ist eines der ganz grossen Probleme.
Der El Baradei ist seit 1997 Generaldirektor von der IAEA. Er hat 2005 zusammen mit seiner Organisation den Friedensnobelpreis bekommen, aber in dieser Zeit hat Iran auch ein Nuklearprogramm aufgebaut. Indien und Pakistan haben Atombomben getestet. Der Abdul Qadir Khan hat Atomtechnologie in der ganzen Welt vertrieben, also der Vater von der pakistanischen Atombombe. Ihre Bilanz, Fredrik Steiger vom El Baradei.
Ich glaube, man darf nicht sagen, weil all das, was passiert ist, was schlecht ist, dass der Wege oder die Schuld an dem beim El Baradei oder bei der IAEA liegt. Das ist, sie hat schlicht nicht die Möglichkeit gehabt, das zu verhindern. Dass Indien und Pakistan sich zum Beispiel Atombomben verschafft haben, hat einfach damit zu tun, dass der moralische Druck oder vertragliche Druck, das internationale Recht, nicht genügend stark ist gewesen, um die beiden Regierungen daran zu hindern. Wie gesagt, die IAEA kann nicht eingreifen, hat keinen Stosstrupp, um die Länder daran zu hindern, sich Atombomben zu verschaffen. Und auch beim Wirken vom pakistanischen Kopf sozusagen vom Atomprogramm, das ist alles heimlich gelaufen. Und die IAEA hat dann nur nachträglich können feststellen, dass offenbar Technologie aus Pakistan und auch Material in den verschiedensten Ländern ist auftaucht und hat nachher können Alarm schlagen. Verhindern hat sie es nicht können.
Also eigentlich, man kann ihm nicht die Schuld geben oder respektive nicht der internationalen Atomenergiebehörde für das Versagen, allmünd schauen. Jetzt etwas, wo der El Baradei ja sehr bekannt gemacht hat, hat ihn fast schon zum Teil als Held gefeiert, weil er sich geweigert hat, das Nuklearprogramm von Irak zu bestätigen, wo die USA das als Grund gebraucht haben, um den Irak anzugreifen.
Genau, ich glaube, das ist sehr eine mutige Haltung gewesen, die er dort eingenommen hat. Der Druck von den Amerikanern auf ihn, auf die Organisation, ist massiv gewesen. Und er hat immer wieder gesagt, aufgrund von unseren Erkenntnissen hat der Irak keine Massenvernichtungswaffen im Moment. Er ist nicht bereit gewesen, trotz dem amerikanischen Druck eine Art Persilschein auszustellen, damit Washington kann den Angriff auf den Irak rechtfertigen. Und wahrscheinlich hat ihm die Standfestigkeit ihm und seiner Organisation im Jahr 2005 auch den Nobelpreis, Friedensnobelpreis eingetragen.
Jetzt handumgekehrt hat man ihm lange auch vorgeworfen, er sei zu weich oder zu gutgläubig gegenüber dem Iran, weil er eben auch wollte verhindern, dass die USA den Iran angreifen könnten. Was ist Ihre Einschätzung von dem? Ist er zu weich gewesen gegenüber dem Iran?
Das ist noch schwer zu sagen. Ich glaube, der George Bush, der damalige US-Präsident, hat ja sehr schnell gegenüber dem Iran von Militärschlägen bereits anfangen reden. Und der Baradei hat sich eigentlich immer darauf berufen und hat gesagt, es gibt ein iranisches Atomprogramm. Dort hier sind einige Sachen ein bisschen lusch. Also da weiss man nicht alles. Das ist nicht unproblematisch. Aber der Iran ist doch noch sehr weit weg vom Bau von einer Bombe. Das war vor ein paar Jahren gewesen. Inzwischen hat man gesehen, dass trotz Sanktionen, Wirtschaftssanktionen, trotz diplomatischer Versuche, der Iran sich überhaupt nicht abbringen von diesem Programm, immer weiter ist gekommen. Und inzwischen nimmt auch der El Baradei kein Blatt mehr vor das Mund und sagt auch, der Iran würde ungenügend kooperieren. Und es ist offensichtlich, dass er inzwischen auch beunruhigt ist.
Ein anderes Stichwort ist Nordkorea. Dort hat man ja lang verhandelt und es hat ausgesehen, wenn es komplett hoffnungslos wäre. Jetzt plötzlich hört man doch Abrüstung. Ein Erfolg von der IAEA oder politische Bemühungen oder wie schätzen Sie das ein?
Ich glaube, es ist ein Teilerfolg, nicht nur von der IAEA. Es hat vor allem auch China dort eine positive Rolle gespielt, was selber auch nicht will, dass Nordkorea Atombomben hat. Allerdings ist der Erfolg wirklich eben beschränkt. Das Plutoniumprogramm von Nordkorea ist im Moment gestoppt, aber das heisst nicht, dass irgendwann wieder aufgenommen werden kann. Man vermutet auch, dass Nordkorea heimlich noch ein Uranprogramm hat. Von dem weiss man nichts. Dort hat die IAEA überhaupt keine Zugänge. Und das Abkommen, das Nordkorea Ende 2007 unterschrieben hat, ist nicht wirklich vollständig eingehalten worden. Also man hat nicht den Eindruck, dass Pyongyang, dass das Regime dort wirklich der Atomwaffe abgeschworen hat.
Jetzt 12 Jahre lang ist der El Baradei der Generaldirektor von dieser Organisation gewesen, hat die Organisation auch geprägt. Am Anfang eher eine blasse, technokratische Figur und nachher doch sehr auch eine politische Figur mit Standfestigkeit im Irakkrieg geworden. Jetzt, heute hat die IAEA, ist aufgerufen gewesen, seine Nachfolge zu bestimmen. Nach 3 Runden Abstimmungen hat weder der Kandidat aus Japan noch der aus Südafrika geschafft, gewählt zu werden. warum nicht? Sind die Fussstapfen einfach zu gross, um jetzt einfach sofort einen Nachfolger für den El Baradei zu wählen?
Es hängt, glaube ich, vor allem damit zusammen, dass die beiden Kandidaten kennen, von denen wirklich überzeugt hat. Und dass die 35 Länder, die im Gouverneursrat sitzen von der IAEA, sehr gespalten sind. Der Japaner hat hauptsächlich die Unterstützung von der ersten Welt, vom Westen gehabt, heute Morgen. Der Südafrikaner hauptsächlich die Unterstützung von der Dritten Welt und von den Schwellenländern. Und das hat so zu einer Pattsituation geführt. Es wird jetzt morgen eine weitere Wahlrunde geben, aber es kann sein, dass keiner von den beiden es schafft und dass dann zusätzlich ein neuer Kandidat aus dem Hut zaubert muss werden.
Sind das auch so blasse Figuren, dass keinen überzeugt hat?
Der Japaner gilt als blasse Figur und beim Südafrikaner muss man sagen, das ist vielleicht fast ein bisschen für Teil ein bisschen eine zu schillernde, ein bisschen zu farbige Figur gewesen. Das ist ein Anti-Apartheid-Aktivist gewesen. Südafrika gilt als sehr charismatischer, gilt als einer, der sicher der IAEA, wieder El Baradei übrigens, ein eher höchstes Profil verschaffen will, der auch ein politischer Kopf ist. Und das gibt gewisse Länder, die das gar nicht so gerne sehen, die lieber einen diskreten Direktor hätten und eine diskrete IAEA, die sich nicht so sehr in ihre Belange einmischt. Zum Beispiel Amerika.
Und für wen ist eigentlich die Schweiz, Friedrich Steiger?
Das weiss man nicht. Die Schweiz sagt nicht, für wen sie ist. Und sie sagt auch, warum sie es nicht sagt. Also man hält sich da sehr bedeckt. Offenbar, das könnte ein Grund sein, ob man nicht auf falsch setzen, wenn es dann doch ein anderer wird. Aber richtig klar, warum man, dass man da so diskret vorgeht, ist es eigentlich nicht.
Also eine Rolle spielt die Schweiz innerhalb von der IAEA nicht sehr grosse?
Ich meine, die Schweiz ist ja sicher nicht ein Land, das die Aspiration hat, Atombomben gemacht zu werden, aber wir haben ein Atomkraftwerk und es hat auch schon mal einen Schweizer Vizedirektor gegeben in der IAEA. Also wir spielen dort hier durchaus eine Rolle und im Moment ist die Schweiz eben auch im 35-köpfigen Gouverneursrat vertreten, also im Wahlgremium.
Wir haben es angesprochen am Anfang, Nuklearwaffen sind nur ein Gebiet von der IAEA. Mindestens so wichtig sind die zivilen Aufgaben. Und da ist zum Beispiel, das kann man auch nachlesen, auf der Webseite von der IAEA, ist die Ausrottung der CC-Flüge, nämlich die Flüge, die die Schlafkrankheit übertreibt. Jetzt stimmt man da ein bisschen, wenn man da von Nuklearwaffen hat. Wie denn so eine Flüge ausrotten?
Es geht darum, dass die IAEA, die ja eben einen Haufen Forschung auch betreibt im zivilen Bereich, es gibt hunderte von Forschern, die gar nicht mit Atomwaffen betraut sind, sondern mit zivilen Aufgaben. Es geht darum, dass man solche Flüge bestrahlt, radioaktiv bestrahlt und damit das Erbgut von diesen Überträgern von dieser Schlafkrankheit oder beispielsweise auch von Überträgern von Malaria schwächt. Also im Grunde genommen bewirkt man durch die radioaktive Bestrahlung, dass die Insektenvölker degenerieren.
Also erstaunlich, dass es da nicht mehr Protest gibt, wenn man über diese Aufgabe hört. Strahlenforschung, also auch bei Pflanzenbestrahlung, da gibt es ja Beispiele bei Reissorten, zum Beispiel Insekten.
Genau, auch dort kann man mit radioaktiver Bestrahlung und die IAEA hat gerade Ende letzten Jahr, wo plötzlich Lebensmittelknappheit, Lebensmittelsicherheit ein grosses Thema ist worden, gesagt, wir können einen Beitrag leisten für bessere Ernte, also mit Bestrahlung kann man erreichen, dass die Zellteilung in Reissorten beispielsweise schneller passiert und damit sich schneller beispielsweise ertragsstärkere oder resistentere Sorten herausbilden. Also etwas im Grunde noch, was die Natur auch macht, aber durch radioaktive Bestrahlung läuft es eben schneller.
Wie wichtig ist denn der Teil innerhalb der Atomenergiebehörde?
Das ist ein recht grosser Teil. Es gibt außerhalb von Wien, Wien ist ja der Hauptsitz der IAEA, gibt es umfangreiche Labore, wo solche Forschungen gemacht werden. Beispielsweise auch bei der Krebsbekämpfung wird ja auch radioaktive Strahlung zum Teil eingesetzt. Es gibt auch riesige Gewächshäuser, wo man eben an Pflanzen forscht und an radioaktiver Bestrahlung mit Pflanzen. Und das sind viele hundert Mitarbeiter von den insgesamt fast 2'500 von der IAEA, sind mit solchen Aufgaben betraut.
Jetzt die Hauptzivilaufgabe, Atomkraftwerke und ihre Sicherheit, Verhinderung von Tschernobyl. Atomenergie erfährt gerade jetzt eine Renaissance wegen dem Klimawandel. Was heisst das für die IAEA, auch rein personell, dass sie Leute zur Verfügung stellen müssen, um Gefahren zu verhindern?
Es ist ganz sicher nicht nur im militärischen Bereich, wo eben viele Länder nach Atomwaffen streben, sondern auch im zivilen Bereich. Die Aufgabenlast von der IAEA wird eindeutig grösser. Das Budget, die Mittel, die man zur Verfügung hat, personell, technisch, finanziell, sind knapp oder werden knapp. Der El Baradei hat verschiedentlich in seinen Reden in der letzten Zeit sozusagen Alarm geschlagen und hat gesagt, wir müssen unbedingt mehr Mittel haben. Wir sind dem nicht mehr gewachsen. Es gibt so viele Projekte, dass wir zu wenig Inspektoren haben und auch nicht wirklich überall systematisch das könnten durchsetzen, die Sicherheitsstandards können durchsetzen, die wir eigentlich müssten.
Und je mehr Leute das zum Beispiel Atomkraftwerke oder je mehr Länder Atomkraftwerke bauen, desto grösser ist die Gefahr, dass die Nukleartechnologie in die falschen Hände geraten.
Das ist wahrscheinlich im Moment die ganz grosse Sorge. Ich glaube, das kann man so sagen. Je mehr irgendwo Atomwaffen gebastelt wird, je mehr Atomkraftwerke rumstehen, je mehr Anreicherungsanlagen es gibt weltweit, umso grösser ist die Gefahr, dass das in die falschen Hände gelangt, dass irgendwann etwas abzweigt wird. Dünne Rebellengruppen, dünne Terroristenbanden. Und auch wenn die vielleicht nicht eine perfekte Atombombe herstellen können, auch eine sogenannte schmutzige Bombe, eine improvisierte Bombe, reicht immer noch längstens für weite Teile der Welt die Angst und Schreck zu versetzen und Tausende oder sogar Zehntausende Leute zu töten.
Hat denn die IAEA überhaupt eine Chance, dass jetzt auch gerade in Krisenzeiten die Ressourcen aufgestockt werden?
Es gibt einerseits Verständnis, das wird ja immer signalisiert, wie eben der Mohamed El Baradei warnt und sozusagen die Alarmglocke läutet. Aber wenn es darum geht, die Mittel wirklich zu verschaffen, die Mittel zur Verfügung zu stellen, dann sieht es ein bisschen anders aus. Und im Moment hat man schon den Eindruck, dass die Aufgabenlast schneller wächst, als dass die IAEA Mittel hat, wirklich ihre Aufgaben zu erfüllen.
Also im neuen Generaldirektor von der IAEA geht die Arbeit sicher nicht aus, wenn er dann mal gewählt ist. Friedrich Steiger, herzlichen Dank für das Gespräch.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.